Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime Fiction. Ja, es ist tatsächlich passiert. Ich habe meinen Podcast wiederbelebt und ich starte mit einer besonderen Folge, denn ich hatte schon lange vor, auch die Talks, die Thomas Wörthier und ich regelmäßig in Berlin machen, aufzunehmen und hier auszustrahlen. Und nun hat es endlich geklappt. Im Juli waren wir im schönen Studio 24 in Schöneberg und haben über drei Bücher gesprochen. Als Gast war Katrin Dirksen dabei und außerdem war wie immer unser Special Guest Robert Rescue. Aber hört doch selbst, wie dieser Abend war. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass dann doch einige heute gekommen sind. Ich hatte ein bisschen Befürchtungen, letzter Schultag, Halbfinale und sowas alles. Aber deswegen freue ich mich umso mehr. Und ich stelle dann erstmal die Mitwirkenden hier heute Abend vor. Das ist einmal ganz am Ende Robert Rescue. Der sitzt dort hinten, ist jetzt sehr überrascht, dass ich ihn anspreche. Er wird am Ende der Veranstaltung wie immer etwas vorlesen. Okay, wir sind gespannt. Und dann sitzt ganz am Rand Thomas Wörthier. Er ist ein steter Gast an meiner Seite und er ist Herausgeber einer Krimireihe bei Surkamp. Und neben mir sitzt Katrin Dirksen. Sie ist Krimikritikerin und auch meine Kollegin bei der Krimi-Bestenliste. Und sie schreibt auch über Filme und so. Und mein Name ist Sonja Hartl. Wir machen es ja meistens so, dass ich anfange. Das ist auch heute so. Und mein Buch ist von Eliza Clark Boy Parts. Das kann man dort sehen. Und ich sage kurz noch, von wem es übersetzt wurde. Und zwar von Elena Helfrecht. Erschienen ist es im Fester Verlag. Und Eliza Clark wurde 1994 in Newcastle geboren. Und sie hat tatsächlich Kunst studiert, hat dann der Legende nach in einem Apple Store gearbeitet, bis sie ein Stipendium für kreatives Schreiben bekommen hat. Und 2020 ist dann Boy Parts erschienen in England. Und das wurde von dem nicht ganz unwichtigen Buchhändler Blackwells zum Roman des Jahres erklärt. Sie war auch nominiert für den Women's Prize of Fiction, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat das Buch dann dank TikTok. Und da wurde es vor allem unter der Rubrik, die ich vorher nicht kannte, Weird Girl Fiction gefasst. Dazu gehört auch Otessa Moschwegs Mein Jahr der Ruhe und Entspannung. Das hat das Ganze wohl so angestoßen. Und ich sag mal so, die Erzählerin und Hauptfigur dieses Romans ist tatsächlich sehr, sehr weird oder halt seltsam. Sie heißt Irina Sturgis, sie ist Ende 20 und lebt nach einem abgebrochenen Kunststudium in London, wieder im Norden Englands, jobbt in einer Kneipe und ist Fetischfotografin. Und sie fotografiert vor allem Männer, die sie irgendwo auf der Straße oder an der Bushaltestelle aufgegabelt hat und bei denen man jetzt nicht als erstes denken würde, das ist ein Model. Aber sie interessiert halt diese Männer und diese Fotoshootings, die geraten manchmal außer Kontrolle. Und ich habe das Buch vor allem deshalb ausgewählt, weil ich so gerne mit Katrin und Thomas darüber reden wollte. Das muss ich gleich vorweg wegen. Ich würde noch nicht mal am Anfang sagen, das muss man unbedingt gelesen haben. Ich finde, das muss man sich gut überlegen, ob man das Buch lesen möchte oder nicht. Aber ich dachte, mit den beiden darüber reden, das macht bestimmt total viel Spaß. Und deswegen habe ich das Buch genommen. Denn was Eliza Clark macht, sie greift so eine Menge interessanter Aspekte auf, über die ich immer wieder gerne nachdenke. Und es gibt ja nichts Schöneres als gemeinsames Nachdenken. Und ich hoffe, das machen wir gleich. Und ich fange mal an mit drei Sachen, die ich besonders interessant fand an dem Buch. Das ist einmal diese ja recht deutige Anleihe an American Psycho. Ich würde sagen, mehr der Film als das Buch. Aber Irina ist halt wie Patrick Bateman äußerlich recht attraktiv, aber eben zu widerlichen Taten fähig. Und sie hat so eine, wie ich es nenne, psychopathische Coolness an sich. Und das zeigt sich auch im Text. Es gibt einige popkulturelle Referenzen, Markennamen werden fallen gelassen. Sie hat eine Hautpflegeroutine, die recht detailliert geschildert wird. Und es gibt natürlich auch die obligatorischen Serienkiller-Anspielungen, die ja irgendwie dazugehören. Was sie mit Bateman auch noch gemein hat, ist, dass sie eine ungemein anstrengende Erzählerin ist. Sie ist eine nervige Person, sie überschreitet beständig die Grenzen der Menschen um sie herum, sie überschreitet ihre Grenzen, sie verletzt sich selbst, sie verletzt andere, sie demütigt andere, sie kotzt, sie nimmt zu viele Drogen, sie trinkt zu viel, sie ist mal unsicher, das ist anstrengend, dann ist sie wieder unfassbar egozentrisch, ist genauso anstrengend und es ist einfach anstrengend und dennoch habe ich mich aber immer wieder gefragt, also geht sowas überhaupt, kann man überhaupt eine britische Version von American Psycho schreiben oder ist nicht American Psycho, wie der Titel schon sagt, ein sehr amerikanisches Buch und es funktioniert einfach auch nur in den USA. Und den zweiten Aspekt, den ich total spannend fand, ist, dass sie eben Fotografin ist und deshalb sich dieser ganze Künstler-Modell-Diskurs eröffnet. Also es wird viel diskutiert, wenn Fotografen Frauen fotografieren, gerade halb bis ganz nackte Frauen, gerade in der Fetischfotografie, der männliche Blick, wie ist das Machtverhältnis, wer erniedrigt hier wen und was ist das, wenn eine Frau das macht? Nur wird es nur, weil sie guckt, wird der Blick ein anderer, wird es ein weiblicher Blick? Oder guckt sie doch irgendwie auf dieselbe Weise? Und wie ist es dann in der Kunst generell? Also wo verlaufen da die Grenzen zwischen Fetischkunst und Pornografie? Gibt es die überhaupt? Und was ist, wenn eine Frau Fetischkunst macht? Kann die andere Dinge machen als ein Mann, nur weil sie eine Frau ist? Und gelten da andere Grenzen? Und der dritte Aspekt ist dann tatsächlich dieser ganze Komplex Frauen und Gewalt. Das ist ja bekanntermaßen so ein bisschen so mein Thema. Und ich finde es auch sehr interessant hier, zum Teil wegen der Rezeption, weil immer häufig gesagt wurde, dieses Buch sei ja ach so brutal. Und nun fand ich die Gewalt, ja, es ist ein gewalttätiges Buch, es passieren gewalttätige Dinge, aber ich fand sie zum Beispiel also viel weniger direkt oder eindringlich als zum Beispiel bei American Psycho. Und ich habe das auch schon wesentlich radikaler bei Helen Zahavi oder auch bei Pieke Biermann gelesen. Aber ganz am Ende wirft Boy Parts so eine Frage auf, die mich irgendwie seither nicht mehr so richtig losgelassen hat. Und zwar gibt es eine Situation, da ist Irina mal wieder im Bett mit jemandem und säbelt ihm die Brustwarze ab. Und er ist auch danach übelst zugerichtet und muss in die Notaufnahme. Und er tut dann hinterher aber trotzdem so, als hätte ihm das gefallen. Und während die Situation geschildert wird, ist ganz klar, es hat ihm nicht gefallen, aber er räumt das nicht ein. Keiner der Männer, mit denen sie das macht und die es überleben, räumt hinterher ein, dass er das so nicht wollte. Die können alle nicht zugeben, dass es ihnen in Anführungszeichen zu hart war. Und dann haut Irina so eine Frage raus, dieses, was muss ich denn noch machen, damit man mich als Bedrohung wahrnimmt? Und das war dieser Moment, wo das Buch halt für mich einfach so interessant wurde, weil das wieder mich zum Anfang zurückwirft, zu American Psycho. Also geht das überhaupt? Also kann ich so ein Buch schreiben, kann ich so eine Figur entwerfen, die sowas macht und die dann trotzdem als so bedrohlich angesehen wird? Und bevor ich jetzt noch weiter rede, höre ich mir erstmal an, was Katrin und Thomas dazu zu sagen haben.
Ich hatte kurz überlegt, ob ich das Buch heute auch mitbringe, bevor du es dann gewählt hast. Und ich bin davor so ein bisschen zurückgeschreckt, weil einfach so wahnsinnig viel drinsteckt. Und dann war ich doch irgendwie dankbar dafür, dass du es gewählt hast, weil es, glaube ich, wirklich gut zu diskutieren ist. Und mir ging es tatsächlich auch so, dass ich das auf eine Art wirklich brillant fand. Es ist so ein bisschen, als hätte sie ursprünglich, also die Autorin, als hätte die ursprünglich ein Essay geschrieben über das Verhältnis zwischen Laura Mulvey, Derrida und Susan Sontag und hätte das dann in Genre-Roman adaptiert. Und das ist unfassbar klug und unfassbar reich an Gedanken und auch an ganz vielen provokativen Gedanken. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wahnsinnig frustrierend, das zu lesen an ganz vielen Stellen, weil sie das eben so effektiv macht, die ganzen schrecklichen Eigenheiten ihrer Hauptfigur ein Stück weit zu übernehmen. Also ich fand das ganz interessant, zu Anfang neigt man so dazu, diese Irina ein Stück weit zu feiern dafür, dass die so wahnsinnig edgy ist, dafür, dass die so ganz bewusst ihr Manic Pixie Dream Girl Image kultiviert und das auch ausnutzt, um irgendwie davon bei Männern oder im Beruf einen Vorteil zu haben. Und sie, so lapide gesagt, die scheißt sich nix. Die hat einen Haufen provokativer Ansichten und die haut sie auch einfach raus, egal ob das jemand vor den Kopf stößt. Aber ab einem gewissen Punkt überwiegen dann wirklich so ein bisschen die gruseligen Eigenschaften an ihr. Also eben, dass sie wahnsinnig arrogant ist, dass sie manipulativ ist, dass sie einfach sehr kaputt ist und am Ende auch eine wirklich, glaube ich, sehr durchschnittliche Fotografin mit einem sehr abgeschmackten Stil. Und dass sie solche Sachen macht wie die ganze Zeit Name-Dropping, dass sie so wirklich an manchen Stellen eine Mansplainerin ist sozusagen. Und das wird eben von der Autorin übernommen. Und das ist relativ effektiv. Aber das führt auch dazu, dass man an vielen Stellen, finde ich, im Buch denkt, dass das wahnsinnig unsubtil ist und man sich das an manchen Stellen ein bisschen feiner gearbeitet wünschen würde. Also wenn sie zum Beispiel einer Figur erklärt, lang und breit, was die Strategie von Pasolini in Salò ist. So, die Chance ist ganz gut, dass jemand, der freiwillig dieses Buch liest, auch Salò kennt und diese Erklärung nicht braucht. Und wenn man es nicht kennt, dann kann man es nachlesen oder das vielleicht auf eine subtilere Art einwirken in so einen Roman. Aber das hat mich immer wieder frustriert tatsächlich an diesem Text, wie auch einiges anderes auch. Aber vielleicht möchtest du erstmal was sagen.
Ja, Stichwort anstrengend. In der Tat, ich fand das extrem anstrengend zu lesen. Sehr, sehr anstrengend. Vor allem, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe das schon mal gelesen. Ich habe das schon mal besser gelesen. Du hast schon gesagt, Helen Zahavi, Pieke Biermann, Louis Welch, die schottische Autorin, die fast so was Ähnliches macht, nur schon vor 20 Jahren oder sowas in der Gegend. Deswegen war ich jetzt nicht so beeindruckt. Also ich fand diese Frau einfach, ist einfach eine Krätze. Das ist völlig okay, das darf sie gerne sein. Die sich aber eben, und das hast du jetzt auch gesagt, sich mit dem ganzen Kulturgut da umgibt sozusagen, wie so nach dem Geschmack des, ja, ne. Wahrscheinlich hast du recht sogar, das finde ich wirklich eine gute Idee, die Vermutung, dass sie eigentlich ein Essay schreiben wollte. Und dann kam jemand und hat gesagt, mach doch einen Roman draus, da sind so viele Sachen drin, die so richtig provozieren. Aber dieses richtig provozieren kommt bei mir jetzt auch nicht so an, aber vielleicht habe ich zu viel einschlägiges Zeug gelesen. Also ich habe irgendwo das Gefühl, die sagt einfach nur oft Buh. Und dann erschreckt man. Und was ich dann nicht verstehe, was mir unplausibel ist, ist dann diese männliche Identifikation mit dem Aggressor. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt, aber es ist Identifikation mit dem Aggressor. Und wenn sich die Geschlechterverhältnisse so gedreht haben, dann ist das okay schon mal. Ja, aber ist das der Punkt, wo es wirklich drauf hinausläuft? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich habe das wirklich eher mit, habe mich eher da durchgequält, weil ich so kein großer Fan von diesem allzu deutlichen Buh-Sagen bin. Also dieses auf Schock. Denn wir haben alle Schockelemente schon durch. Also ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was einem noch schrecken könnte. Vielleicht Nekrophilie mit Zoo-Nekrophilie. Also weiß ich nicht. Aber wenn wir genug finden wir sowas auch noch. Ich glaube, das gab es auch schon. Ja, soweit mal mein Eindruck.
Ja, aber ich glaube schon, dass diese Identifikation mit dem männlichen Aggressor, das ist ja genau das, was ich so interessant finde. Also das ist auch, ich glaube auch, dass es mittelmäßige Kunst ist. Ich glaube, es ist, also die sie macht, die, also nicht das Buch, sondern die Fotografien, weil es eben so eine, einfach nur so eine Übernahme des männlichen Blicks ist. Aber ich würde ihr da ein bisschen mehr Absicht unterstellen. Mhm. Und ich habe mich dann immer wieder auch gefragt, geht das? Also reicht das aus, damit es ein weiblicher Blick wird? Oder ist sie, also bleibt sie da kurz?
Reicht das aus oder ist es innerhalb der gesamten SM-Grammatik sozusagen eigentlich völlig normal, in Anführungszeichen? Das müsste man ja auch bedenken. Also wo da der Exzess liegt. Also wo der Grad von Exzess liegt, dass es provokant innerhalb dieser Grammatik wird, sozusagen. Ja, bin ich mir nicht sicher.
Es ist ja auch die ganze Zeit eigentlich total in der Schwebe, was diese Irina am Ende eigentlich alles wirklich getan hat und welche ihrer Taten eigentlich eher in ihrem Kopf nur passiert sind. Und ich finde, das ist einerseits irgendwie was, was dieses Buch interessant macht, weil es eben ein Stück weit eine Frage der Interpretation bleibt. Und gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen ein Schaden, weil das so wahnsinnig auf so einer abstrakten Ebene bleibt. Ich fand das ganz interessant. Ich habe ganz lange selbst nicht gewusst, was ich von diesem Buch eigentlich halte und habe deswegen mal so ein bisschen rumgelesen, was andere Leute drüber schreiben. Und mir ist es immer wieder passiert oder immer wieder untergekommen, dass die Leute eben das so vage formuliert haben und schreiben, das Buch stellt Fragen über Gender, Machtstrukturen und Consent. Aber niemand hat mal irgendwie geschrieben, was eigentlich für Fragen. Und so ging mir das auch so ein bisschen. Da sind ganz viele interessante Gedanken drin und es ist irgendwie so High-Concept-mäßig, geht es auf eine Art auf. Aber es schadet dann am Ende auch schon wieder so ein bisschen so einer Lesefreundlichkeit oder so einem Gefühl am Ende, dass man irgendwie gegriffen bekommt, was eigentlich am Ende wirklich eine Aussage da drin ist.
Ich glaube gar nicht, dass das eine Aussage drin stecken soll. Mhm. Also ich glaube, es geht ihr tatsächlich um die Fragen, die sie aufwirft. Was ich auch interessant fand, ist dann dieser Klasse-Aspekt, den sie reinbringt. Und das ist was über das wenig gesprochen wird bei dem Buch, weil das ist ja ein Punkt, der sehr britisch ist. Also die Frage, welche Rolle spielt Klasse? Und es geht, finde ich, hier bei dem Buch nicht nur um Macht und um Sexualität und um Consent, sondern immer auch wieder um Klasse. Weil sie ist an der Kunstschule, ist sie in London, ist sie die aus Nordengland, das Arbeiterkind. Dass ihr Vater als Klempner ziemlich viel Geld verdient hat und sie also ein gutes Leben hatte, das interessiert niemanden. Das kann sie noch so oft sagen, aber sie kommt ja aus dem Norden und ihr Vater ist Klempner und damit ist sie auf ewig das Arbeiterkind. Und sie wird auch entsprechend so vermarktet oder das ist das, womit sie immer wieder charakterisiert wird. Und das ist für mich auch, wäre auch ein Unterschied zum Beispiel zu American Psycho, wobei ich den Vergleich sowieso ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich so ganz mitgehe mit dem Vergleich, aber ein großer Unterschied zu American Psycho ist bei dem Buch ja auch, dass dieser Klasse-Aspekt so eine Rolle spielt, weil American Psycho ist ganz klar Oberschicht und alle bewegen sich da bis auf ein paar von den Opfern, aber das ist nicht wirklich, da spielt die Klasse keine Rolle als Unterscheidungsmerkmal, weil wir in einer Schicht bleiben sozusagen. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich hatte am Ende eine Frage, aber die habe ich vergessen.
Ist ja, also das ist völlig voll Zeitgeist, weil also Klassismus ist jetzt, also gerade in der britischen, auch Kriminalliteratur, absolut topisch geworden inzwischen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste White Lotus hassen.
Also ich hasse White Lotus.
Ja, genau. weil das da sozusagen, also seitdem White Lotus auf dem Markt ist, wimmelt es nur noch von Büchern, wo Klassengegensätze in schicken Ressorts thematisiert werden. Das ist gut, dass die Brits das jetzt endlich mal tun, völlig richtig. Aber so ein Alleinstellungsmerkmal sehe ich da auch nicht unbedingt. Vielleicht ist auch diese Leseunlust hat vielleicht damit zu tun, dass schlichte Gemüter wie ich zum Beispiel also über die Plotlosigkeit ein bisschen stolpern. Also man wartet, ob jetzt irgendwas passiert und dann kommt auch wieder die nächste Vignette, also das nächste aus dem Fotostudio oder die nächste Beschimpfung oder der nächste Eklat, das nächste. Das hat so eine Reihung, die keine Dynamik hat. Ich weiß nicht, ob es einen Plot unbedingt dafür bräuchte, aber es hat keine Dynamik. Es bleibt immer so auf demselben Level irgendwie.
Ja, gut. Entwickeln sich auch nicht groß die Figuren.
Ja, einer geht mal drauf und ja, gut, shit happens. Und aber so, das Level bleibt so ein gleichmäßiger Murmelstrom sozusagen.
Also da würde ich jetzt nicht so ganz richtig mitgehen, aber dass das ein Murmelstrom ist. Aber
Nein, ein Murmelstrom mit Spitzenschreien von mir aus.
Ich finde schon, es gibt auch ein bisschen Plot. Also, so ist es nicht. Also es ist ja schon auch, ja, naja, aber schon die ein oder andere Begegnung und die ein oder andere Erinnerung.
Ja.
Wo ich mich tatsächlich ein bisschen mit schwer getan habe, ist tatsächlich nämlich eben diese Erinnerung oder diese Backstory, die sie bekommen hat, weil sie ja auch selber mal Opfer geworden ist von sexualisierter Gewalt. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das mein kleines, bösartiges Kritikerinnengehirn hat sich gefragt, ob das ein nachträglicher Lektoratseinfall war, um eine Erklärung für ihre Handlung zu liefern. Weil es natürlich wesentlich radikaler ist, wenn eine Frau einfach nur böse Dinge tut, weil sie böse ist. Und deswegen hat sich das für mich nicht so richtig reingefügt. Wie war das bei euch?
Ja, also das ist ja inzwischen topisch nervend, dass dann immer irgendwie eine schlimme Kindheitsgeschichte, selbst sexuelle Gewalt erfahren, blub. Also da ist Ivy Pochoda, finde ich, also bedeutend weiter, die das genau das abschneidet, diesen Argumentationsstrang mit ihren Büchern. Und also zumindest mit den beiden neuen, die ich jetzt gut kenne.
Aber es waren immerhin auch da, finde ich, wieder ein paar interessante Gedanken untergebracht. Also, dass sie zum Beispiel an einer Stelle sagt, also sie rekapituliert, was ihr damals passiert ist, nämlich, dass sie als Schülerin ein Verhältnis mit ihrem Lehrer hatte, das ein Stück weit sicher unter Einvernehmen stattfand, aber eben trotzdem auch eine Frage von Machtmissbrauch eben von Seiten des Lehrers war. Und sie sagt aber dazu, dass sie sich eigentlich am allermeisten darüber geärgert hat, dass sie in dem Moment, wo das rauskam, nur noch von aller Welt, von der Schule, von ihren Eltern, als das macht- und willenlose Vergewaltigungsopfer angesehen wurde. Und ich finde, das ist ein Punkt, den man durchaus mal bedenken kann in diesem ganzen...
Das ist ein Punkt.
Ja. In diesem ganzen...
Es gab mal eine skandalöse Folge von Cracker, könnt ihr euch noch erinnern? An Cracker? Britische... eine Serie mit, manchmal hieß er Williams. Ja.
Ah.
Genau. Und diese eine Folge bestand darin, dass jemand zur Serienmörderin wurde, weil die Schwester von Papi vergewaltigt wurde, aber sie nicht. Das war also dieser bösartige Turn. Also sowas. So eine Art Bösartigkeit hätte ich mir dann auch irgendwie gewünscht. Ne?
Ja.
Weil deswegen muss sie ja deswegen hat sie ja diese Provogeste, also nehmt mich jetzt endlich mal ernst, wenn ihr mich schon nur als auf Opfer reduziert, dann tue ich euch noch was an und dann nehmt mich doch verdammt nochmal als Täterin ernst. Ja, das ist ein Punkt. Ja.
Und dann hat es mich fast schon wieder ein bisschen geärgert, dass sie später, es gibt so einen Moment, in dem sie sagt, dass sie in Wahrheit Kinder abgrundtief hasst und dass sie zweimal hat abtreiben lassen. Und das ist, sie sagt das so und das ist wahnsinnig unapologetic. Und ich freue mich immer, wenn so eine Perspektiven berücksichtigt werden. Aber dann hat es mich am Ende fast schon wieder geärgert, dass sie sich ja mit der Zeit dann doch immer mehr auch als ein Psycho entpuppt. Und das ist so eine blöde Repräsentationsfrage, an der man sich sicher nicht aufhängen muss. Aber ich finde, man kann durchaus auch rational denken, zu der Erkenntnis kommen, dass Kinder für einen eine Katastrophe wären. Man muss dafür kein durchgeknallter Psycho sein. Ich würde das gerne auch mal in einem vernünftigeren Kontext lesen.
Ja,
deswegen, es war einfach eine Achterbahnfahrt, wirklich das zu lesen.
Ja, für mich ist das ja, es ist ja ein Debüt. Also sie ist ja auch noch sehr jung, als sie das geschrieben hat. Und deswegen ist es auch so, ich finde aber, es steckt einfach genug, für mich steckt genug Interessantes drin, dass ich sage, das zweite Buch lese ich auch. Es ist wahrscheinlich so ein Take auf True Crime von allem, was ich gelesen habe. Und dass ich denke, ich bin da interessiert, weil ich ja auch glaube, wenn man ein bisschen älter wird, kann man sich vielleicht auch von gewissen zeitgeistigen Vorstellungen einfacher befreien, als wenn man noch sehr jung ist. Oder den meisten geht es so. Oder vielleicht ging es auch nur mir so, es kann auch sein. Thomas würde das zweite Buch, glaube ich, nicht lesen.
Weiß ich noch gar nicht. Nö. Dass die was kann, ist ja wohl klar. Also darum geht's nicht. Und wer weiß, wo es hingeht. Vielleicht waren das wirklich Lektoratsangriffe, das könnte ich mir vorstellen. Also dieser Wunsch nach, da gibt es ja auch immer Druck, das kommt dann aus dem Buchhandel, dann heißt die Personen sind nicht tief genug. Und tief genug heißt ja immer, mach noch irgendeine Geschichte noch, also von mir aus bis zum, weiß auch nicht, bis zum Friseur des Hundes, also das haben, das hat man gerne. Und könnte sein, weiß ich nicht, leider in dem Fall. Ja. Also insofern kann man zwar das Buch sich durchaus nochmal angucken.
Gibt es Fragen zu dem Buch? Matthias.
Also, mich würde interessieren, ein bisschen klassisch gedacht oder so, wo geht es eigentlich hin? Also ich habe jetzt sehr viel von euch gehört, was in dem Buch passiert. Gibt es sowas wie eine Entwicklung der Figur oder gibt es ein Finale oder ein Ende? Das hört sich jetzt so ein bisschen an, vielleicht wollt ihr auch den Schluss nicht jetzt so preisgeben, aber hört sich so ein bisschen an, als ob es einfach ein langer Vorgang ist, der beschrieben wird.
Aha. Ich würde sagen, das ist ein bisschen, also das ist tatsächlich, glaube ich, ein guter Vergleich mit American Psycho. Es ist ein bisschen so, wie da, es hört einfach auf. Also sie hat sich schon, also ich als zertifizierte Hobbypsychologin würde sagen, sie hat sich weiter in ihren Wahn reingesteigert und verliert auch zunehmend den Realitätsbezug, aber dann ist vorbei. Also man hat dann so eine Vermutung, sie hört zwischendurch immer so ein Läuten. Also ein Glöckchen läuten und das ist auch so ein Signal, dass dann irgendwas passiert bei ihr und man bekommt dann eine Erklärung, was das war und oder wo das aufgetreten ist und damit quasi endet das Buch, dass man dann glaubt, sie hat, kann man sagen, sie hat jemanden ermordet und also einen Menschen und ein Tier und das dann ist aber vorbei. Also was aus ihr wird und wie das weitergeht, das weiß man nicht.
Es ist auch so ein bisschen so eine Art ordnendes Plot-Element, sage ich mal, dass sie am Anfang dieser ganzen Handlung eingeladen wird, an der Ausstellung teilzunehmen und deswegen ihr eigenes Archiv durchgeht und sozusagen entlang ihrer alten Arbeiten nochmal so die Kapitel ihres eigenen Schaffens sozusagen durchgeht und dementsprechend auch ihren Erinnerungen nachhängt, bis sie dann eben beim ja wahrscheinlich traumatischsten Ereignis in ihrem Leben irgendwann ankommt. Und das ist vielleicht so das, was einem Finale oder so am ehesten kommt. Aber eben, es ist dadurch nichts irgendwie aufgelöst oder entladen, sondern es geht dann irgendwie immer weiter.
Es geht weiter. Also der letzte Satz, also als sie diesen jungen Menschen ertränkt hat, stellt sie sich die große Frage, ob der es ist. Dann heißt das, ist er nicht, ist er nie. Also ist noch nicht fertig mit dem Job sozusagen. Und dann kann man sich, ja, entweder hört sie auf, weil sie die Sinnlosigkeit des eigenen Tuns einsieht, oder es geht weiter.
Na, es geht weiter. Ja. Nicht ziemlich eindeutig.
Aber nicht in, aber nicht in Band 2, bitte.
Nee, das glaube ich nicht. Und ich muss, also diese Erinnerungen an ihre Kunsthochschule, die fand ich tatsächlich auch sehr amüsant. Ja, da, an denen hatte ich viel Spaß, weil ja, da ist sie sehr gemein. Also es ja, ist schon so ein Spiel mit Klischee. Also so stelle ich mir tatsächlich Kunsthochschulen in London, insbesondere in London, vor. Also inklusive der privilegierten Jünglinge, die da rumlaufen und ach, was weiß ich, für tolle Kunst machen.
Ich weiß nicht, ob man da nach London gucken muss. Ne?
Noch weitere Fragen?
Du hast am Anfang, glaube ich, gesagt, dass das Buch nicht unbedingt damit endet, aber zumindest diese Frage am Ende so ein bisschen aufkommt, so was sie eigentlich tun muss, damit sie ernst genommen wird wie ein Mann oder sowas in der Art.
Damit sie so bedrohlich
so
wird.
So bedrohlich wird wie ja, ein Mann. Ich habe mich gefragt, ob ihr eine Antwort auf die Frage sozusagen gefunden habe, nachdem ihr das Buch.
Hm. Also ich habe eine Antwort
darauf. Ich nicht.
Bitte. Ich glaube, sie kann nichts tun, damit sie so bedrohlich wirkt wie ein Mann. Also ich glaube, das geht in der patriarchalen Gesellschaft nicht. Ich glaube, egal was eine Frau tut, sowohl in der Literatur als auch in der Wirklichkeit, sie wird immer als der Einzelfall angesehen und immer als dann im Zweifelsfall die Abnormität. Und deswegen kann sie nichts tun, weil man auch, das macht das Buch allerdings auch, dann im Zweifelsfall nach einer Erklärung sucht, warum sie sich so verhält. Und das ist so ein bisschen das, was für mich auch, also dafür steht für mich auch so ein bisschen dieses Buch. Es ist ein Versuch, diese ganzen patriarchalen Dinge zu ändern, also vom männlichen Blick bis auf, wer ist bedrohlich, wer hat die Macht und sowas alles. Aber letztlich scheitert die Protagonistin daran und auch das Buch ein bisschen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein intendiertes Scheitern ist. Ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen. Und deswegen kann auch sie nichts tun. Also sie tut schon viel dafür, um bedrohlich wahrgenommen zu werden. Aber ich glaube, letztlich nicht. Und was bei ihr noch hinzukommt, ist, dass sie halt tatsächlich attraktiv ist. Also im konventionellen Sinne attraktiv. Die Männer wollen mit ihr schlafen, die wollen keine Angst vor ihr haben. Und in dem Fall, egal was sie macht, sie räumen es ja ein. Also sie räumen nie ein, sie hatten Angst, obwohl sie Angst hatten. Und ich glaube, deswegen geht es nicht.
Also ich habe grundsätzlich Probleme mit Bedrohlichkeiten von fiktiven Personen. Also fällt mir schwer, die bedrohlich tatsächlich zu finden auf einem gewissen Level. Vielleicht gibt es 2, 3 düstere Schurken in der Weltliteratur, die ich auch bedrohlich finde. Aber ansonsten kriegt man mich damit nicht. Aber das ist mein Problem.
Boah, mich schon.
Sie formuliert das ja an einer Stelle auch nochmal anders. Ich weiß nicht, ob das dieselbe Stelle ist, aber sie fragt an einer Stelle auch, was kann ich tun, um Spuren zu hinterlassen in der Welt? Vielleicht ist das was man einfacher beantworten kann. Ich meine, sie ist Fotografin. Jedes Foto ist eine Spur irgendwie. Also in der Hinsicht müsste sie vielleicht gar nicht so sehr sich anstrengen, Grenzen zu überschreiten, weil sie automatisch eine Spur hinterlässt. Aber ich weiß, ich will jetzt nicht noch das große Male Gaze Laura Mulvey-Fass aufmachen. Vielleicht führt das zu weit.
Gut, gut. Machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Buch.
Oh, darf ich eine ganz kleine Beobachtung noch loswerden?
Klar.
Die trifft auf dieses Buch zu und auch auf das nächste. Und zwar gibt es in beiden Büchern ausführliche Schminkszenen, in denen nicht, Halleluja, das Wort Grundierung fällt. Ich lese das so oft. Und jedes Mal will ich am liebsten einen Rage-Text darüber verfassen, dass noch nie eine Frau im deutschsprachigen Raum von Grundierung gesprochen hat. Niemals. Das würde ich garantieren, oder? Und das wird so oft als für Foundation, als Übersetzung benutzt. Grundierung, als würde man irgendeinen Beton spachteln oder so. Ich finde das so absurd. Und ich finde, ich weiß immer nicht, ob das vielleicht so ein Zeichen dafür ist, dass es so Schminke oder sowas für viele Übersetzer dann nicht so das Thema ist, wo sie denken, das ist es wert, dass man da jetzt mal recherchiert oder so. Aber es entspricht einfach null dem Sprachgebrauch. Und hier haben wir 2 Schminkszenen und die kommen völlig ohne dieses Wort aus. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Sehr gut.
Wer hat das übersetzt, eine Frau?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich gerade gar nicht verstanden. Hat das jemand aufgeschrieben?
Also das Boyparts hat
eine Elena Helfrecht.
Okay,
ja.
Dann sieht man es mal.
Ja, so vielleicht.
Ich muss noch kurz meine Notizen finden. Dann fange ich einfach an mit dem zweiten. Kalyan Bradley, das Ministerium der Zeit, ist ein Debüt. Kalyan Bradley ist eine Britin mit einem englischen Vater und einer Mutter aus Kambodscha. Sie hat als Journalistin angefangen und dann so diverse preisgekrönte Kurzgeschichten geschrieben und das hat dann zu einem riesigen Buchdeal geführt mit diversen Übersetzungen direkt im Deal und die BBC hat auch schon eine Serienadaption beauftragt. Also das ist der Rahmen, in dem wir uns jetzt so bewegen. Und ein Protagonist in diesem Buch ist historisch verbürgt und zwar ist das Graham Gore. Der war ein Navy-Commander in der Franklin-Expedition, also hat ab 1845 in der Arktis mit nach der Nordwestpassage gesucht. Hinten im Buch ist auch ein Bild von ihm zu sehen, die einzige erhaltene Daguerreotypie. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, es ist mittlerweile schon 1847, also das heißt, diese Expedition ist schon gut fortgeschritten und sie ist auch schon ganz schön in so eine hoffnungslose Lage gekippt und einige Männer sind schon gestorben. Graham Gore selbst ist gesundheitlich angeschlagen, versucht aber immer noch zu jagen, um die letzten verbliebenen Männer zu ernähren. Und mitten in der Jagd tut sich vor ihm ein großes blaues Lichtportal auf und er wird rübergezogen durch dieses Portal und landet im 21. Jahrhundert in einem Labor mitten in London und ihm wird gesagt, herzlich willkommen, wir haben jetzt die Zeitreise. Und wir wollen sehen, ob das wirklich funktioniert. Und deswegen haben wir dich und andere Individuen aus der Geschichte hier rüber gepflückt. Und ihr müsst jetzt hier leben und euch anpassen, damit wir sehen, ob dieses ganze Konzept aufgeht. Und übrigens, in der Zwischenzeit ist das British Empire komplett zerfallen. Wir haben jetzt Klospülung. Man darf mit unverheirateten Frauen plötzlich auch alleine in einem Raum sein. Und es gab auch noch 1-2 Weltkriege und diverse andere Katastrophen in der Weltgeschichte. Und weil das vielleicht alles ein bisschen schwer zu verdauen ist, bekommen diese historischen Persönlichkeiten eine sogenannte Brücke an die Seite gestellt. Also eine Person, mit der sie zusammenleben, die so eine Art Freund für sie ist, Lehrer, aber sie natürlich auch ein Stück weit überwacht, so monitort. Und die Brücke von diesem Graham Gore, das ist jetzt die Ich-Erzählerin dieses Romans. Und ab diesem Punkt gibt es verschiedene Entwicklungen gleichzeitig. Das Ministerium der Zeit ist kein Hard Sci-Fi, also es wird da nicht viel erklärt, wie diese Technik funktioniert. Es wird auch literally einmal so geschrieben, dass sich die Ich-Erzählerin über diese Technologie einfach nicht den Kopf zerbrechen soll. Stattdessen entwickelt sich relativ bald eine Liebesgeschichte zwischen Graham Gore und dieser Ich-Erzählerin. Wir erfahren auch viel über ihren familiären Hintergrund. Sie ist die Tochter einer Einwanderin aus Kambodscha, die vor den Roten Khmer geflüchtet ist. Und zum anderen entwickelt sich dieses Buch auch zu so einem Spionage-Thriller. Es gibt dann Maulwürfe in diesem Ministerium, Whistleblower, Agenten aus anderen Timelines und Attentate und Exekutionen. Und man kann sich jetzt trotzdem sicher über das Genre streiten. Also ich muss auch sagen, dass ich das ausgewählt habe. Dabei spielt sicher auch eine Rolle, dass gerade einfach insgesamt viel erscheint, was bei mir nicht besonders viel auslöst. Und das war hier zumindest nicht der Fall. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, in dem Buch geht es ganz viel darum, ob überhaupt sowas möglich ist, wie dass die Menschheit so einen moralischen Kompass entwickelt. Und wenn ja, wohin zeigt der und wovon wird der beeinflusst? Und wie steht es mit kollektiver versus individueller Schuld und Verantwortung? Ich finde, das sind alles total prädestinierte Krimi-Themen, die hier eben alle irgendwie untergebracht sind. Und genau, an dem Punkt würde ich erstmal aufhören und fragen, wie ihr es fandet.
Ich habe das sehr gern gelesen. Das hat natürlich damit zu tun, erstmal mit Herrn Gore, den es tatsächlich gibt. Und das Buch fängt ja im Grunde da an, wo Terror von Dan Simmons aufhört und dann die Fernsehserie eben Terror. Weil diese Expedition, diese Franklin-Expedition mit diesen beiden Schiffen, Terror und Erebus, also okay, damit hat man mich. Das sind ja auch Segelschiffe. Wenn auch keine Fregatten, sondern umgebaute Bombarden, aber das wollen wir jetzt ja nicht thematisieren. Dann zweitens finde ich Zeitreisedinger sowieso ganz unterhaltsam auch, lese ich auch gerne, muss ich sagen. Auch da natürlich, ich weiß nicht, wie hieß denn diese norwegische Serie mit den Zeitmigranten? Es gibt eine norwegische Fernsehserie mit der Wikinger-Polizistin. Ja. Irgendwas Norwegisches. Also die geht so, dass mitten in Oslo im Hafen Leute auftauchen, die entweder aus der Wikingerzeit kommen und anderes oder aus dem 19. Jahrhundert und solche Puritaner sind. Und die integrieren sich dann mehr oder weniger in die norwegische Gegenwartsgesellschaft. Das ist sehr witzig, weil da nun wirklich Vorstellungen von Zusammenleben aufeinander knallen. Das ist klasse. Und eine davon wird Polizistin, wird dann Heldin, egal. Das interessiert mich schon mal vom Thema her. Dann gibt's natürlich diese großartige 20-Seiten-Parodie auf Zeitreisen von Stanisław Lem in den Sterntagebüchern von des Piloten Pirks. Wo wir es mit demselben Phänomen zu tun haben, was hier auch wird, dass also eine Gestalt auftaucht, die ein früheres oder späteres Ich ist, von der handelnden Figur. Bei Lemme ist das der vom Donnerstag und der vom Freitag und der von übermorgen und so, die sich dann alle in so einer Zeitschleife im Raumschiff von Pirks dann tummeln und sich prügeln, wer jetzt den Tee machen darf. Also gut, okay. Das sind sozusagen die Plus-Sympathie-Werte. Wie bei allen so solchen Zeitdingern zum Schluss finde ich dann, also dann verliere ich den logischen Faden, muss ich sagen. Wer ist jetzt warum da gerade unterwegs und was ist eigentlich das Ziel dieser ganzen Unternehmung? Man will Geschichte korrigieren. Also, aber das will man in der Jetztzeit, aber das wollen die in der Zukunft auch und deswegen greifen die von der Zukunft in die Jetztzeit ein. Habe ich das richtig kapiert? Also da wird's mir dann da ist es mir dann so ein bisschen wirr geworden, muss ich sagen.
Würde ich zustimmen.
Obwohl ich das Ganze wirklich, also extremely unterhaltsam und auch so von der Fragestellung, was du gesagt hast, auch klug finde.
Also als ich es gelesen habe, habe ich ab Seite 50 gedacht, oh, Thomas findet es toll. Ich wusste es, Schiffe, Science Fiction. Das ist so, es hat mir ein bisschen Freude bereitet, daran zu denken, wie viel Freude Thomas daran hat. Ich persönlich musste beim Ministerium der Zeit als erstes an Ministry of Fear denken. Einer meiner liebsten britischen Noir-Filme tatsächlich. Und ich habe auch irgendwann mal den Graham Greene gelesen. Den mochte ich auch gerne, aber das führt so ein bisschen in die Irre. Ich glaube, es wird auch einmal angespielt. Der Roman wird auch einmal genannt, aber so richtig erinnert habe ich mich dann da erst am Ende dran, als es dann ein bisschen dramatisch wurde mit der tragischen Liebesgeschichte.
Gut, das ist nicht Ministry of Silly Walks.
Und ich mochte viele Kleinigkeiten. Also ich mochte auch, also ich hab's nicht so mit Zeitreisen, interessiert mich nicht so, aber ich fand diese Figuren, die zurückgeschickt wurden, waren clever ausgewählt, weil die eben aus unterschiedlichen Zeiten in der britischen Geschichte kommen und alleine diese ganzen verknöcherten Soldaten, die nur mit dem Niedergang des britischen Empire konfrontiert wurden, an denen hatte ich schon durchaus viel Spaß. Ich fand auch den Kambodscha-Bezug interessant in der Familiengeschichte, aber auch, weil die Erzählerin eine Figur ist, finde ich, die man relativ selten in diesem Kontext hat, und zwar jemand, die unbedingt sich anpassen will, also die unbedingt den Mächtigen gefallen will und nicht nur, sie möchte ihnen nicht nur gefallen, also den Mächtigen, in dem Fall den weißen Engländern, sie sieht so aus, dass sie auf den ersten Blick oft für eine weiße Engländerin gehalten wird, sie korrigiert das auch nicht. Sie hat, was diesen ganzen postkolonialen Diskurs angeht, wenig ein Bewusstsein. Sie hatte auch irgendwie keine aufklärerischen Bestrebungen. Und das fand ich ganz interessant, obwohl sie natürlich eine entsprechende Familiengeschichte hat und das auch in der Familie durchaus eine Rolle spielt. Das mochte ich auch gerne. Aber ich habe dann mit zunehmendem Verlauf hatte ich ganz starke Marvel-Assoziationen mit manipulierten Zeitläufen. Und da haben sie mich so ein bisschen verloren. Ich fand es noch interessant, dass ein entscheidender Faktor tatsächlich war, dass sie dem Graham, ne, ja, sagt, also sie diese Guides kriegen vorher schon gesagt, also wir können Ihnen jetzt nicht vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg und von 9/11 erzählen. Das ist zu viel. Damit überfordern wir Sie. Und deswegen hat sie Graham schon schonend den Ersten Weltkrieg beigebracht. Das war schon schwierig für ihn. Im Gegensatz zu einem, also einer dieser Zeitreisenden ist ein Soldat, der aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommt. Ist auch interessant. Aber für Graham ist es zu viel. Und dann verplappert sie sich aber an einer Stelle und erzählt ihm vom Holocaust. Und das bringt alles so ein bisschen durcheinander, weil sie ihm vom Holocaust erzählt und nicht vom 11. September. Und das fand ich, ist auch ein interessanter Gedanke, der auch irgendwie wichtig ist, aber der wird so kurz abgehandelt, finde ich. Also er wird dann so als Motiv nachgereicht für bestimmte weitere Entwicklungen.
Genau, der ist ja schon entscheidend.
Er ist entscheidend, aber da hätte man mehr draus machen können, finde ich. Ja, und es hatte dann so ein bisschen, das Ende ist auch ein bisschen kitschig. Wie bei jeder Liebesgeschichte, nicht erfülltes Begehren ist oft schöner zu lesen als tatsächlich erfülltes Begehren. Hätte für mich auch etwas schneller abgehandelt werden können und mit weniger Details. Also hat das so ein bisschen aufgebläht. Also deswegen, so richtig meins ist es nicht. Aber ich habe es halt auch nicht schon mal so grundsätzlich nicht so richtig mit Science Fiction, das kommt schon erschwerend hinzu. Aber ich würde auch sagen, das ist nicht wirklich Science Fiction, das ist schon so ein Konglomerat.
Also es ging mir auch so, ich würde auch sagen, es ist auch gegen Ende dann tatsächlich so ein bisschen zerfallen irgendwie. Also im besten Fall könnte man wahrscheinlich dann sagen, ja, es ist auch da viel offen für Interpretationen. Ich glaube, das soll es auch sicher sein. Und im nicht so ganz günstigen Fall kann man aber bestimmt auch sagen, dass das... dass es an manchen Ecken einfach so ein bisschen unsauber gearbeitet ist oder wirklich ein bisschen schwer dran zu bleiben, zu verstehen, was da eigentlich wieso passiert. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es so, dass mich das Konzept und die vielen Ideen, die da drin steckten, also das ist am Ende für mich mehr wert, als dass ich irgendwie so eine Liste mit literarischen Qualitätskriterien irgendwie abhaken kann. Und ich fand das war auch ganz schön im Buch selbst. Sie hat so, überhaupt finde ich, stecken da viele tolle Sätze drin, die man sich wie so Aphorismen irgendwie einrahmen könnte. Und eine war zum Beispiel, dass jemand sagt, Ideen waren sich aneinander reibende subjektive Einheiten, die welkten, wenn man sie in Flussdiagramme presste. Ideen müssen Probleme verursachen, bevor sie Lösungen liefern können. Und das fand ich total schön, auch auf dieses Buch selbst passend, dass das bestimmt einen Haufen Probleme verursacht, wenn man es versucht, irgendwie allein erstmal nur wiederzugeben, was da eigentlich passiert und das irgendwie stringent wiederzugeben und dann sich darüber Gedanken zu machen, was da eigentlich passiert und warum es passiert. Aber eben, also das Lösungen liefern, das können wir dann irgendwie mit Interpretationsversuchen übernehmen. Aber sie schafft erstmal ganz viele reizvolle Probleme. So. Ja.
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 Ja, wie gesagt, also mir wäre es lieber gewesen, ich hätte es kapiert, aber vielleicht liegt es wirklich an mir, warum diese Geschichtskorrektur so laufen muss, die ja auch zu nichts Gutem führt. Komischerweise sagt ja die Heldin in ihrer zukünftigen Version, die gleichzeitig gealtert ist, was natürlich noch verwirrt, dass die Welt noch viel schlimmer wird. Also das ist die Vergeblichkeit sozusagen des Tuns. Und wollen die das jetzt bremsen, dass es dann nicht hinläuft? Oder wie ist das?
Die haben doch unterschiedliche Motive, oder?
Ja, also die Maulwürfe haben, also, und wie heißt der,
dieser Brigadier?
Brigadier, genau, ja, genau. Aber warum? Also was sind das jetzt wieder für welche?
Die kommen ja aus einer weiter entfernten Zukunft. Ja. Und wenn ich das richtig im Kopf, ich weiß nicht.
Aber wollen die Vernichtung der Welt? Oder?
Nicht der Welt.
Die Menschheit wegräumen.
Die wollen, die kommen doch, weil sie den Klimawandel im Grunde aufhalten wollen, oder? Weil in deren Zug.
Das wären ja die Guten.
Genau.
Aber eigentlich sind es ja die Fiesen.
Genau, aber deswegen meine ich, dass die in dieser weit entfernten Zukunft überhaupt angefangen haben, in die Vergangenheit zurückzureisen. Um eben daran zu arbeiten, dass der Klimawandel nicht in diesem katastrophalen Ausmaß fortschreitet. Okay. Und dann passiert aber dieses Problem, dass mehr Leute sozusagen aus der Vergangenheit geholt werden. Und dadurch ist dieses Zeitreiseportal sozusagen voll. Und dadurch können die nicht in ihre Gegenwart zurückkehren. Die wollen aber zurückkehren, deswegen müssen sie Menschen aus der Zeit herausnehmen, also aus diesem Portalzusammenhang herausschießen, indem sie sie töten. Damit da wieder Platz drin ist, damit sie selbst in ihre Zeit zurückreisen können.
Also um die Welt, also um
also aber ich dachte,
das ist dann so eine Art benevolenter Ökoterrorismus.
Also benevolent. Ich dachte tatsächlich, dass der Brigadier nicht unbedingt ein Böser ist. Also ich dachte, das ist er wird immer als Böser. Also man glaubt, er ist der Böse, aber ist nicht der eigentliche Dreh, dass dann letztlich der Oberböse Graham ist in der Zukunft?
Ja, aber das ist eine
andere Timeline, oder?
Ich sag ja, das ist wie bei Marvel. Irgendwann blickt man überhaupt nicht mehr durch, was an welcher Timeline ist.
Weil die machen ja, also anscheinend ist das ja schon mehrfach passiert. Ich würde sagen, es ist auch ein, man kann sich das gut so vorstellen, dass auch diese Ich-Erzählerin, dass es die schon mehrfach gab, dass die sozusagen immer wieder an diesem Ausgangspunkt
anfangen. Würde
ich auch sagen. Ja, klar, ist die vom Donnerstag.
Genau. Und bisher ist die Timeline immer gleich gelaufen, denn sie hat ihm immer davon erzählt, dass 9/11 stattfindet, was dann bei ihm auslöst, dass er zum Ministerium geht, um eben sowas wie terroristische Bestrebungen bekämpfen zu können. Und in dieser Timeline entwickelt sich das so weiter, bis man irgendwann bei der Zeit vom Brigadier und diesem Salesi ankommt. Und jetzt passiert es ja aber diesmal, dass sie eben nicht von 9/11, sondern vom Holocaust erzählt. Und damit ändert sie ja, macht sie sozusagen eine weitere alternative Zeitlinie auf.
Aber ich, also vielleicht habe ich nicht genau genug gelesen, das kann sein. Ich hatte es dann tatsächlich so gelesen, dass dann, also Graham wird dann der Oberboss von diesem Ministerium, aber das hat doch so faschistische Züge in der Zukunft.
Genau. Deswegen sagt
ja, und deswegen will der Brigadier das ja auch, dachte ich auch, verhindern, dass diese Entwicklung, also diese ganze Entwicklung stattfindet.
Das kann sein.
Man weiß es aber nicht genau.
Das stimmt.
Das ist immer die Achillesferse von Zeitreisen. Also es gibt ja auch dieses Zeitreiseparadox, dass wenn du in der Gegenwart was änderst, auch die Zukunft und so weiter. Ja, das ist das, worüber Lem sich eben so lustig macht in seinem Text. Das fand ich immer sehr nett. Trotzdem lese ich sowas gern.
Aber ich finde auch, das hat sie clever gelöst. Ja. Also indem sie es überhaupt nicht erklärt. Sie sagt einfach, das ist jetzt so, ja. Das gibt es. Und wir können halt nur 5 Leute holen oder 6 und peng. Und die werden alle nach Jahreszahlen benannt. Ist auch praktisch.
Ja.
Und das fand ich auch, als dann Graham geholt wird, sein erster Impuls ist nämlich der, dass er zurück will. Also dass er auch nicht einsehen will, dass er überlebt hat, während die ganze andere Mannschaft gestorben ist. Und das finde ich auch sehr stimmig für die Figur an sich. Und auch, dass er dann natürlich dann irgendwann ja erfährt, was aus dieser Expedition geworden ist. Also, dass alle gestorben sind, aber wer sich dann aufgemacht hat, um sie zu suchen und so weiter. Das fand ich tatsächlich schön erzählt. Und auch, das habe ich tatsächlich dann ganz gerne gelesen.
Ist es? Ja,
auf jeden Fall. Da waren auch so hübsche Gedankenspiele mit angeschlossen, fand ich. Also zum Beispiel spielen die so ein Geisterjagdspiel, diese Expats unter sich. Das besteht dann darin, dass sie Orte besuchen in der Stadt oder die überhaupt erstmal finden müssen, die es so schon zu ihrer Zeit gab. Also zum Beispiel gibt es wohl einen Pub an der Thames, der irgendwie schon 1600 irgendwas da war und an dem sie dann hingehen und versuchen irgendwie Objekte zu finden, die schon zu ihrer Zeit existiert haben. Oder sie gehen in eine William-Turner-Ausstellung und schauen sich dessen Seestücke, glaube ich, auch wirklich an. Im Grunde sind das ja auch irgendwie alles Formen von Zeitreisen.
Ja. Das habe ich übrigens ein bisschen bedauert, dass sie aus der Figur, die aus der Französischen Revolution gerade kommt, dass sie da wenig gemacht hat eigentlich. Fand ich schade. Mhm. Das hätte ich noch lustig gefunden. Mhm. Wie heißt die, 1789 oder so? Ne, oder 93 oder so? Na, egal. Egal. Also auf jeden Fall kommt die aus der Zeit und das wäre natürlich auch, ist natürlich auch großartig, so einen verknöcherten Viktorianer dann auf die neue Gesellschaft loszulassen.
Absolut.
Also was man tut und was man nicht tut.
Und sie wehren sich auch sehr dagegen, dass sie Viktorianer genannt werden.
Genau.
Das finde ich auch
das
lustig.
Das ist eine Ex-Post-Konstruktion,
Wieso Queen Victoria war doch nur ein Drittel meiner Lebenszeit. Warum nennt man mich so?
Das genau.
Das ist an vielen Stellen ohnehin auch sehr witzig einfach. Also wirklich auch diese Figur des Graham Gore, der ist eben so sehr alte Schule und auch ganz, ganz charmant. Und dann hat er aber so wahnsinnig so niedliche Momente, in denen er irgendwie Fahrrad fährt und dabei so hui sagt. Man stellt sich diesen Uniformierten, dieses Bild von einem Mann so vor, der irgendwie das nicht hinkriegt, ordentlich zu bremsen auf dem Fahrrad. Das ist also wirklich ganz niedlich an vielen Stellen.
Ja.
Gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen?
Nein. Dann gibt es jetzt Pause.
Machen wir ein kleines Päuschen und dann
geht's weiter.
Geht's mit dem Pudel weiter.
Genau. Ja, weiter geht's mit Edo Popovich, der Pudel des Staatsführers. Erschienen bei Woland und Quist. Und übersetzt von Maja Dabic aus dem Kroatischen. Edo Popovic ist in Kroatien sehr bekannter Autor, bei uns nicht so sehr. Der kommt aus dem Untergrund eigentlich des ehemaligen Jugoslawiens, war dann lange Kriegsreporter in den diversen Kriegen auf dem Balkan von 91 bis 95 und wurde dann zum Essayisten und Erzähler und hat einen sehr genauen Blick auf die kroatische Gesellschaft. Das hat mich jetzt schon mal für das Buch erstmal eingenommen, weil ich finde, Kriminalliteratur aus Kroatien ist arg selten. Es gibt ein, zwei kleine Verlage, die sich darauf spezialisiert haben, aber die finden fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit leider statt. Ich finde das spannend, da mal hinzugucken, weil also aus der ganzen Balkanregion, aus dem südosteuropäischen, eigentlich kaum Kriminalliteratur kommt. Das heißt nicht, dass es dort keine gibt, wie wir am Beispiel Kroatien sehen. In anderen Ländern wie Albanien gibt es noch nicht mal ein Wort dafür, finde ich auch interessant. Auch im Nordmazedonischen, glaube ich, gibt es den Begriff Kriminalliteratur nicht. Vielleicht haben die zu tun mit echter Kriminalität, viel zu viel, als dass sie sich da in die in die Fiktion begeben müssen. Der Pudel des Staatsführers ist schon mal ein lustiger Titel, wobei ich gelernt habe, dass auf Kroatisch Pudel heißt. Finde ich sehr schön. Dann Pudel. Und der Staatsführer, der hier gemeint ist, ist Ante Pavelić natürlich. Das ist der Führer gewesen, der Ustascha. Sagt Ihnen Ustascha was? Okay. Die Ustascha war die kroatische, faschistische kroatische Organisation, kollaboriert mit den Nazis schon immer, gegen die serbische Minderheit, gegen die muslimische Minderheit, also alles, was an Gräueltaten zu begehen war. Auf dem Balkan mit deutscher Unterstützung hat die Ustascha betrieben. Heute gibt es immer noch Ableger davon, also die Ideologie ist noch da. Die ist anti-serbisch auf jeden Fall, die ist anti-muslimisch, die ist homophob, die ist ultranationalistisch. Das heißt nicht, dass sie nicht selbst auch Opfer geworden sind. Es gibt ein berühmtes Massaker von Pleiburg 1945, als jugoslawische Truppen dann zigtausende von Ustascha-Leuten niedergemacht haben auf österreichischem Territorium. Es spielt alles so ein bisschen rein. Das zu wissen ist gut für das Buch, aber nicht unbedingt Voraussetzung. Man kann es auch so lesen. Also der Pudel des Staatsführers ist ein sehr schmales Teil, 176 Seiten, das sich erstmal liest wie ein ganz konventioneller Krimi. Also so ein richtig konventioneller Krimi. Am Anfang liegt eine Leiche. Die liegt im Park einer psychiatrischen Klinik. Das ist ein junger Mann, der mit einem Schraubenzieher zu Tod gestochen wurde in Übertötungsabsicht. Und die Polizei in Form des Inspektors Branko Rakitic, und seinem Kollegen Mirko Ancic werden angesetzt, diesen Fall zu lösen. Man hätte es gerne, dass dieser junge Mann aus politischen Gründen von irgendwelchen Linken zu Tod gebracht wird. Also Linke steht für alles, serbisch, muslimisch, Homosexuelle, weiß der Teufel was. Das hätte gerne die Untersuchungsleitung oder die politische Leitung, weil dieser junge Mann nämlich Mitglied einer ganz ultraradikalen Ustascha-Nachfolgeorganisation ist, die sich gerade versucht, wie die AfD hier in Deutschland, zu etablieren in Kroatien, was auch gelungen ist. Das Buch ist von 2016. Das darf man auch nicht aus dem Blick verlieren. Es gibt dann zwei, das ist der eine Tatverdacht, den man gerne hätte, und es gibt einen anderen Tatverdacht, und das ist ein Insasse jener psychiatrischen Anstalt, der sich eben, wenn er schlecht gelaunt ist, für den Pudel des Staatsführers eben hält und auch pudelartig kommuniziert, knurrt, beißt, Platz macht. Aber, wie der Polizist feststellt, es ist der einzig vernünftige Mensch in diesem ganzen Irrenhaus. Das ist der andere Tatverdacht. Ich verrate nicht ganz, wie es ausgeht, aber der Polizist hat recht. Und nachdem wir durch die kroatische Gesellschaft von 2016 durchsehen, mit allen Malaisen, die geschildert wird, also eine hochkorrupte Gesellschaft, eine Oligarchengesellschaft, also das heißt, dass ein Oligarch, ein Tycoon und 40 Räuber das ganze Land im Griff haben, dass die Presse gleichgeschaltet wird, so ein bisschen ungarische Verhältnisse, man möchte auch von Seiten der Rechtsradikalen mit Ungarn zusammengehen, wieder. Nachdem wir das alles durch haben, bleibt im Grunde doch wieder nur der arme Pudel übrig als Täter. Und dann wird das, was bis jetzt ganz lakonisch und präzise und schnell erzählt wird und auch witzig erzählt wird und allerlei Anspielungen nach links und rechts hat, bekommt das Ganze plötzlich einen literarischen Dreh. Denn unser Kommissar Rakitic liest durch Zufall, nicht durch Zufall, sondern weil eine Bemerkung des Pudels, er sei ein sentimentaler Killer im Grunde seines Herzens, auf die Idee kommt, sich das Buch von Luis Sepúlveda, Tagebuch eines sentimentalen Killers, zu besorgen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der war auch bei uns 1999, glaube ich, ein relativ großer Erfolg. Das war ein chilenischer Autor, den ich auch noch kannte, übrigens, fällt mir gerade ein, chilenischer Autor, und das Tagebuch eines sentimentalen Killers, war ein kleiner Briefroman über einen Killer, der daran kaputt geht, dass er plötzlich Sentimentalität entwickelt und seine geliebte Frau oder seinen Love Interest erschießt und dann Bolero singend in den Abenduntergang reitet. Dieses Buch fällt eben Kommissar Rakitic in die Hände, und zusammen mit der Bemerkung, er sei ein sentimentaler Killer, wird also die Lösung des Kriminalfalles in die Literatur ausgelagert. Und das fand ich wirklich sehr witzig, wie ich das ganze Buch eigentlich schnell, pragmatisch, kurz, trotzdem sehr kontextreich und vor allem total unambitioniert, und das ist in dem Fall ein hohes Lob, fand. Also alles down to the earth. Das heißt, der ganze politische Kontext, und das hat sicher was mit der Kriegserfahrung zu tun von Herrn Popovic, dass er wohl die Schnauze voll hatte, überall das Politische zu suchen, sondern da sucht er mal überall das Menschliche an der Stelle. Und das ist schon bemerkenswert. Und das Ganze ist dann sozusagen ein tragisches, ja, Lob der Freundschaft. Soweit mal.
Also ich würde sagen, das ist so ein Roman, bei dem der Autor offensichtlich ganz genau weiß, worüber er schreibt, und wo ich aber nicht genau weiß, wie viel ich wirklich dazu sagen kann, weil mir leider unheimlich viel Wissen zum historischen Kontext dieses Landes fehlt. Und deswegen mochte ich wahnsinnig all die Teile an diesem Buch, in denen ich das Gefühl hatte, so, dass ich richtig irgendwie was lerne, also wirklich auch faktisch. Die unterhalten sich zum Beispiel, diese Ermittler unterhalten sich darüber, dass sie alte serbische Komödien schauen und zählen dann Filme auf, die ich mir direkt notiert habe, weil ich die unbedingt auch nachgucken muss. Oder es ist zum Beispiel immer wieder Thema, dass zum Beispiel ein Viertel in, oh Gott, welche Stadt ist das eigentlich?
Zagreb.
Genau, dass die Eltern von dem Opfer, die leben in einem ehemaligen Arbeiterviertel, das jetzt durchgentrifiziert wird. Sowas wird erwähnt. Dann googeln die beiden Ermittler, während sie durch die Stadt fahren, Straßennamen und schauen, nach wem bestimmte Straßen benannt wurden. Und dann gibt es so kleine Exkurse, was diese Personen sozusagen in der Geschichte Kroatiens für das Land getan haben und wie das sich immer noch im Straßenbild, im Stadtbild widerspiegelt. Und sowas alles fand ich super faszinierend und hätte an diesen Stellen wahnsinnig gern weitergelesen. Die bleiben aber natürlich sehr in so letztlich oberflächlichen Andeutungen, weil eben alles in diesem ja sehr schmalen Roman komplett im Dienst dieser Groteske steht. Und wenn ich auf die am Ende zurückkomme, dann muss ich leider auch so ein bisschen sagen, dass diese Grundidee, also dass jemand sagt, eigentlich sind doch die Leute im Irrenhaus nicht verrückter als wir, dass die vielleicht auch schon so ein kleines bisschen abgedroschen ist inzwischen.
Ja, die hat eine lange Tradition auf jeden Fall.
Aber, auf jeden Fall, genau.
Ja. Also das geht von Edgar Allan Poe bis, ich weiß nicht, was ist das, The Clash? Ja, egal. Auf jeden Fall gibt es also natürlich genug Vorlagen, und es gibt ja auch, also gut, man kann auch sagen, das ist Rainer Foucault, ginge auch, aber das finde ich gar nicht den Punkt. Den Punkt finde ich eben, dass man aus diesem Moloch von Korruption und ja, Gentrifizierung, Ausbeutung, Streichung im Gesundheitswesen, also das wird ja alles geschildert, wie das funktioniert, dass man da sozusagen so einen humanistischen Kern noch rauszieht. Also das fand ich an dem Buch nachgerade bezaubernd.
Ja. Also ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen schwer getan damit. Ich wollte es unbedingt mögen, weil ich den Titel toll finde, weil ich die Idee toll finde, sich für den Pudel eines Faschistenführers zu halten. Finde ich sauwitzig schon, und ich mag auch das Tagebuch eines sentimentalen Killers sehr, sehr gerne, und ich wollte es wirklich mögen, und ich mochte auch viel. Ich mochte auch das, was du gerade beschrieben hast, immer wenn man so ein bisschen mehr über Kroatien erfährt, oder man, es geht ja auch um Pop-Songs, also welche Songs man hört und welche nicht und was man hört, wie man dann gilt und so, das mochte ich alles auch sehr gerne. Die Dialoge sind so reduziert, absurd und auch witzig. Aber ich hatte irgendwann so, ich habe so Theater-Vibes bekommen. Also Aha. Ich hatte so dieses Gefühl, mir wird da ein Theaterstück aufgeführt. Mhm. Und das hat mich immer wieder so ein bisschen gestört. Und weiß ich nicht. Also ich habe mich dann irgendwann gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass es 2016 schon erschienen ist. Ich glaube, ich hätte das 2016 vielleicht auch noch als bahnbrechender oder so empfunden oder interessanter. Ich weiß es nicht genau. Ich kann tatsächlich auch ganz, also es ist ganz schwierig festmachen, was mich irgendwie so zögern lässt bei dem Buch. Ich glaube, es ist so ein bisschen, dass ich das Gefühl auch hatte, die Auflösung, also sie liegt so nahe und die Titel, also es werden ja, glaube ich, ganz am Anfang in dem Zimmer des Pudels liegen drei Bücher drin, eins von Nesbø, dann Tagebuch eines sentimentalen Killers und Catch 22. Und, aber nur der Killer spielt dann letztlich eine Rolle. Das fand ich ein bisschen schade. Hätte mich schon interessiert, wie er Nesbø noch einbaut. Das fand ich lustig. Aber ja, also ich möchte es lieber mögen, als ich es tatsächlich mochte. Mhm. Und was ich aber wiederum auch schön fand, ich habe tatsächlich viel über Kroatien und über kroatische Geschichte. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber ich habe da viel drüber gelernt. Ich habe auch zwischendurch ein bisschen googeln müssen, aber das macht ja nichts. Und es hat mich auch so ein bisschen einfach ja so neugierig gemacht darauf, was es gibt es noch an Literatur aus diesem Land und sowas alles.
Also ich habe auch andere kroatische Krimis gelesen tatsächlich. Und die arbeiten natürlich, kann man sich, ist ja nicht verwunderlich, arbeiten die sich alle noch am Krieg ab. Ja. Und das tun sie auf einer oft krass realistische Art und Weise. Insofern fand ich das schon mal erfrischend, dass da einer hingeht und eine Groteske draus macht und sozusagen eine, die diesen Zwang zum Realismus, diesen bleiernen Zwang zum Realismus, wenn man sagen könnte, eben durch diesen literarischen Bezug zu Sepúlveda und anderen, also Sepúlveda ist das Wichtige, einfach bricht. Das fand ich eine wirklich richtig große Qualität. Ob ich das Buch sonst gemocht hätte, weiß ich nicht genau. Wenn das also so grimmig realistisch jetzt die Ermittlungsarbeit kroatischer Polizisten unter erschwerten politischen Bedingungen nur geschildert hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht so gut gefunden. Aber durch diese Leichtigkeit, diesen Ton da reinzubringen, gerade für jemanden, der auch ein Kriegsreporter war und diese ganze Scheiße mitgemacht hat auf dem Balkan, fand ich das schon sehr, sehr bemerkenswert. Und wie gesagt, wir gucken viel zu wenig dahin in diese Gegenden. Also das ist ja bei uns wirklich terra incognita schon fast. Und das ist schade, weil das ist sowas von Europa auch. Also insofern, werde ich jetzt mal... rufe ich jetzt mal auf zum Pro-Europäischen, interessiert euch Leute für sowas?
Es ist in der Hinsicht auch total anschlussfähig. Also interessant, dass du gerade nochmal sagst, dass es von 2016 schon ist. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich fand, das ist sehr so, man redet ja heute so viel über, auch gerade unter jüngeren Männern, über so Einsamkeitsepidemien. Und das steckt ja hier auch total drin, so diese Männlichkeitskrise. Also dass der Typ, der dann auch das Opfer wird, dass der eben auch ein junger Rechter ist und dass der komplett in diesem Denkmuster drin steckt, indem er irgendwie sich überlegen fühlt gegenüber allem, was irgendwie anders ist, was sich dann in dem Moment ändert, als er eine Freundin findet. Da ist er dann plötzlich, dann entwickelt er Hobbys und irgendwie eine Perspektive für sein eigenes Leben und ändert sich und strebt dann sogar an, aus diesem männerbündlerischen rechte Parteienspektrum irgendwie rauszukommen. Das ist was ja nicht nur in Kroatien gerade super relevant ist, sondern hier genauso.
Ja, ist auch schade wirklich, dass es so lange gedauert hat, also von 2016 bis jetzt fast 10 Jahre. Aber jetzt mal rein buchmarkttechnisch, das wird ein Minderheitenprogramm bleiben. Das kriegt man nicht genug Leute zusammen. Also wenn die 2000 verkaufen, ist viel. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also wir haben einfach eine Südost- oder auch Ostsperre in der Wahrnehmung. Gerade in dem Genre, dass wir dann doch innerlich immer noch angloamerikanisch oder franko-skandinavisch oder sowas assoziieren. Ja, insofern, also ich bin auch auf der Suche jetzt selbst nach Sachen aus der Gegend. Schwierig. Ja. Also die Sinn machen. Das zu machen. Ist schön von Voland und Christos, die das gemacht haben. gemacht haben. Finde ich gut, die pflegenden Autor, den Edo Popovic auch. Und das ist auch schon eine interessante Figur.
Ja, also ich kenne sonst auch nur noch den Jurica Pavicic.
Ja, genau.
Ich mag den sehr gerne, ja. Ich glaube.
Ja, mir ist der ein bisschen zu.
Ich weiß schon.
Ja, noch ein bisschen zu. Ja, gut. Aber auch interessant, also es ist nicht so.
Ja, der macht halt so ein bisschen, also was anderes, der bricht halt diese Konflikte meistens auf eine Familienkonstellation runter.
Genau.
Und es ist, es gibt ein Buch, das heißt Ein Tod für ein Leben, glaube ich. Und da geht es, also Ausgangsposition ist, eine Frau heiratet und ein Jahr später wird wegen Mordes gegen sie ermittelt. Und wie ist es dazu gekommen? Und das mochte ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Aber warum gibt es so wenig? Ist das nur, weil es das Publikum nicht gibt? Oder hat das auch was mit weiß ich nicht, Agenten,
kennen sich zu wenig? Die Pipelines funktionieren nicht. Die Pipelines funktionieren einfach nicht. Ne? Also da muss man schon also selbst eine sprachliche Kompetenz haben, die ich nicht habe, leider. Und auch keine wirklich guten Gutachter. Das ist immer bei sogenannten kleinen Sprachen ist das ein Gutachterproblem. Weil kleine Sprachen Gutachten schreiben meistens Akademiker. Und deren Werturteile, mit denen kann ich wenig anfangen. Also die sind nicht, weil die blöde sind, sondern weil die ganz andere Kriterien haben. Und Dinge gut finden, die ich vermutlich nicht so dolle finde und umgekehrt auch. Also insofern, ich bin auf der Suche, muss ich sagen. Und ich hätte gern einfach mehr, weil es einfach mit in den Diskurs gehört, wenn es irgendwie noch eine Ernsthaftigkeit gibt, den europäischen Diskurs noch aufrechtzuerhalten. Ich würde auch gern wissen, was in Ungarn los ist, aber da muss es auch was geben. Und sei es Samizdat inzwischen.
Ja, das wäre jetzt auch die Frage, die mich noch interessiert hätte. Gibt es denn überhaupt was?
Also in Ungarn?
Nee, auch in
Kroatien. Es gibt schon mehr.
Ja,
es gibt mehr. Es gibt mehr. Aber es ist wirklich schwierig, dran
wenn,
zu kommen.
Wenn manche Länder nicht mal ein Wort für Kriminalliteratur
haben. Na gut, das ist jetzt Alban. Nee, aber kommt vielleicht noch. Mhm. Also zeigt ja auch die Erfahrung, zeigt ja auch, dass Gesellschaften in einem Umbruch Kriminalliteratur plötzlich produzieren, obwohl sie keine Tradition haben. Mhm. Das war in der Türkei so, bis Celil Oka aufkam. Das war in Algerien so, bevor Yasmina Katra aufkam. Also in Gärungsgesellschaften, war in Griechenland übrigens so, bevor Petros Makaris aufkam. Also in Gesellschaften, in Gärungsprozessen, da ploppte dann interessanterweise überall Kriminalliteratur raus. Gilt sogar auch für Pakistan zum Beispiel, die plötzlich Politthriller entwickeln, die ganz okay sind schon. Oder auch der Boom der Südkorea, Japan. Die haben zwar eine längere Tradition, aber so die interessanten neuen Sachen, da musste erstmal die Gesellschaft richtig durchgerührt werden, bevor da was passiert ist.
Kann sich für Deutschland sicher auch so.
Und deutsche Kriminalliteratur gab es ja auch also erstmal nach 1945 erstmal nicht. Ne? Oder nur in Schrumpfformen. Und da musste die Gesellschaft erstmal sich gewaltig umbauen, bevor da sowas richtig Originelles kam. Das hatte bis in die 70er, 80er gedauert. Muss man auch mit im Blick haben.
Ging im Film schneller.
Ging im Film schneller. Film ist schneller. Film hat auch ein besseres Publikum. Also ein experimentierfreudigeres oder neugierigeres Publikum. Das sieht man in Frankreich, was da alles geht, weil die Leute auch mehr an Film, also ja, das ist ganz klar. Wir sind halt alle noch mit Darik groß geworden und der Kommissar.
Das
ist eine schwere Hypothek.
Das Beste, was in den 70ern in Deutschland entstanden
ist. Das ist schon schlimm. Das ist schon schlimm. Aber diese Hypothek ist, die lastet immer noch schwer, würde ich sagen. Ja. Okay. Habt ihr noch? Nicht? Okay. Dann Robert.
Dann Robert. Dann muss ich hier mal kurz.
Es geht jetzt in dem folgenden Text um Verteidigungspolitik. Das ist nun ein sehr ernstes Thema, zwar auch hochaktuell natürlich, aber es ist immer ein ernstes Thema. Jetzt ist es aber zufälligerweise so, dass die Berliner Politik, die ist ja per se lustig. um nicht zu sagen absurd. Und die Berliner Politik bearbeitet jetzt das Feld Verteidigungspolitik aus Gründen, ne? Also es geht um die Verteidigung Berlins. Das wirft natürlich ganz neue Szenarien auf. Und darüber habe ich geschrieben unter dem Titel Die eiserne Kuppel. Berlin braucht einiges, um lebensfähig und attraktiv zu sein. Zuwanderung von Fachkräften, soziale Gerechtigkeit, Wohnraum für alle und Sicherheit. Von allem hat die Hauptstadt ein wenig. Sicherheit eher gefühlt und Wohnraum für alle eigentlich nicht. Seit der Senat den Görlitzer Park, das Cottbusser Tor und den Leopoldplatz zu Waffen- und Messerverbotszonen erklärt hat, hat die Kriminalität dort quasi aufgehört. Jetzt kann sich die Stadt mit einer weitaus größeren Bedrohung auseinandersetzen. Der Russe, der alles, was Berlin ausmacht, zerstören will. Und dagegen helfen nur Waffen, also richtige Waffen, komplexe Waffensysteme, also beispielsweise so etwas wie ein mobiles, bodengestütztes System zur Abwehr von Raketen, Artillerie und Mörsergranaten. Zufälligerweise genau das, was die Israelis auch haben und Iron Dome heißt, und dass diese gerade gegen die bösen Raketen von den ebenso bösen Mullahs aus Teheran einsetzen. Berlins CDU-Fraktionschef Dirk Stettner ist überzeugt, dass die Stadt so ein Militärding benötigt. Und die Idee hat er quasi zur rechten Zeit, denn in Kürze fliegt er mit Kollegen nach Israel, um sich über den Iron Dome zu informieren. Hoffentlich gibt er nicht gleich eine Bestellung auf. Gerade Berliner Politiker neigen ja zu unkonventionellen Handlungen. Der Preis ist natürlich happig. Eine Batterie kostet etwa 50 Millionen Euro, aber eine reicht natürlich nicht aus. Für eine Hauptstadt wie Berlin braucht es, objektiv betrachtet, mindestens 4 Batterien. Beim hauptstädtischen größenwahnsinnigen Denken also 10 bis 20. Dazu kommen dann die abzuschießenden Raketen, die etwa 50.000 Euro pro Stück kosten. Um einen Angriff aus Russland wirksam abzuwehren, benötigt Berlin vermutlich 100 bis 200 Raketen. Kalkuliert man die voraussichtlich nicht vorhandene Qualifikation der Bedienmannschaft ein, also den im wahrsten Sinne des Wortes Ausschuss, dann sind wohl 500 bis 1000 Raketen erforderlich, um dem Iwan zu zeigen, wo der Hammer hängt bzw. die Rakete fliegt. Immerhin wird das ganze System billiger als der Golden Dome, wie ihn sich Donald Trump vorstellt. Dieser Schutzschirm kostet voraussichtlich 375 Quadrillionen Dollar und wird wohl nie errichtet werden, einfach deswegen, weil es eine Idee von Donald Trump ist. Bleibt die berechtigte Frage, woher will Berlin das Geld nehmen, jetzt wo an allen Ecken und Kanten gespart wird? Die Politik hofft auf den sogenannten Hauptstadtvertrag, den der Bund mit Berlin 1992 schloss. Dieser regelt den Ausbau Berlins als Hauptstadt Deutschlands sowie die Erfüllung der Funktion als Sitz des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung. Dieser Vertrag läuft am 31. Dezember 2027 aus und soll rechtzeitig erneuert werden. Als Grundlage soll eine schonungslose Analyse der Ausgaben Berlins als Hauptstadt erfolgen, sowie eine ehrliche Gesamtschau, ob Berlin seine Aufgabe als Hauptstadt zur Zufriedenheit aller erfüllt hat. Ehrliche Gesamtschau, schonungslose Analyse? Vielleicht wäre es besser, der Bund zieht einen Schlussstrich, reaktiviert Bonn oder macht eine neue Hauptstadt auf, irgendwo im Westen oder Süden, Bochum oder München, und überlässt den Osten seinem Schicksal und einer erneuten Annektierung durch Russland, diesmal einschließlich West-Berlin. Aber vermutlich wird der Staat seufzen, den Vertrag verlängern und Berlin wird auf mehr Geld pochen, denn es herrsche eine gestiegene Bedrohungslage, wie der regierende Bürgermeister Kai Wegner den Vorschlag seines Fraktionschefs unterstützt. Es werde, so Wegner, am Ausbau des Zivil- und Katastrophenschutzes gearbeitet. Außerdem seien zahlreiche Maßnahmen geplant, nicht nur für Berlin und Deutschland, sondern für ganz Europa. Wovon redet der da? Gibt es eine gesamteuropäische Initiative, wie man Putin begegnen soll? Panzer für alle? Woher weiß Wegner davon? Oder ist er irre geworden? Zurück zum Status Berlins als Hauptstadt Deutschlands. Jedes andere Land schützt seine Hauptstadt mit allem, was die jeweilige Armee zu bieten hat. In Berlin gibt es derzeit etwa 5000 Soldaten, eine Zahl, die für eine Hauptstadt unwürdig ist. Vor allem sind dies das Wachbataillon sowie ein Regiment Feldjäger. Wozu braucht Berlin etwa 800 Militärpolizisten und dazu die Protokollsoldaten mit ihren weißen Handschuhen, den schicken Uniformen und dem Karabiner K98K von 1934, der überhaupt nicht mehr schießt? Was ist mit Panzern, Drohnen und Spezialeinheiten? Warum nicht so eine Truppe von irren Veteranen mit so Namen wie Private Paula und Animal Mother, die es mit bloßen Händen mit 10.000 feindlichen Soldaten aufnehmen können? Was passiert, wenn der Bund eine weitere Finanzierung ablehnt und der Bau der Eisernen Kuppel in den Sternen steht? Der Senat könnte die Bezirke in die Pflicht nehmen. Wer nicht 5% seines Haushaltes für die Finanzierung zur Verfügung stellt, wird halt nicht geschützt. Auch jeder Bürger muss seinen Beitrag leisten. Wer von seinen Silvesterraketen nicht wenigstens 1 Kilo Schwarzpulver für die Raketenproduktion abgibt, wird in die Bedienmannschaft für die Kuppel zwangsverpflichtet. Experten werden jetzt anmerken, dass man mit Schwarzpulver aus popligen Silvesterraketen keine modernen Raketen ausrüsten kann. Richtig, aber Berlin wird sich nie vernünftige Raketen leisten können und muss daher auf eine Waffentechnologie von 1232 zurückgreifen, ungetestet und im Höchstmaß ineffizient. Also wird der Bund ab dem 1. Januar 2028 ein Sondervermögen bewilligen für den Schutz der Hauptstadt. Trotzdem wird es die Eisenkuppel nie geben, und zwar aus 2 Gründen. Grund 1 ist das fundamentale Prinzip, das in Deutschland zum Tragen kommt, sobald Bausteine aufeinander geschichtet werden. Die Bauzeit. Bis der erste Spatenstich erfolgt, braucht es häufig 1 Jahrzehnt Planung, und zum Richtfest hat der Architekt meist schon das Zeitliche gesegnet und ist bereits 4-mal wiedergeboren worden. Und zwar in der Reihenfolge Eidechse, Brathähnchen, die Alpen und Polier. Und als solcher hat er dieses merkwürdige Déjà-vu schon mal auf dieser Baustelle gearbeitet. Ist das Projekt dann fertiggestellt, tritt in Berlin Grund Nummer 2 auf den Plan. Die Stadt betreibt seit Jahren eine Taktik der verbrannten Erde. Marode Brücken, die abgerissen werden müssen, die völlige Lahmlegung des öffentlichen Nahverkehrs und des Verkehrs generell durch Baustellen mit Bauzeit, die Einsparung des Sozialsystems und der Kultur, das Kaputtsparen sämtlicher Infrastruktur, einstürzende Neubauten, die materielle wie geistige Wüstung, wabernde Verzweiflung, das systematische Zerbröseln von allem. Daher ist Berlin als Kriegsziel völlig uninteressant. Niemand will die Stadt erobern, weder der Russe noch Morg vom Ork und auch nicht Mickey Maus oder Sauron. Aber trotzdem wird es irgendwann an verschiedenen Stellen große rostige Schilder geben mit der Aufschrift: Hier baut die Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin ein mobiles, bodengestütztes Waffensystem zur Abwehr finsterer Mächte. Geplante Fertigstellung 2059. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Robert, für den schönen Text. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wir sehen und hören uns dann wahrscheinlich Ende September wieder, sage ich jetzt mal so. Ja. Und ja, vielen Dank und einen schönen Abend euch. Und dir natürlich auch.
Alle Infos zu den Büchern, über die wir gesprochen haben, findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich möchte mich nochmal bei allen Mitwirkenden bedanken, bei Katrin Dirksen, bei Robert Rescue, bei Thomas Wörtjer und insbesondere auch bei Max Schwarzlose, der uns im Studio 24 in Schöneberg willkommen heißt. Das ist ein toller Ort mit wechselnden Ausstellungen und Veranstaltungen. Ich kann es nur empfehlen. Und natürlich auch an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir doch, wie es euch gefallen hat. Und mich würde auch interessieren, ob ihr gerne mehr Folgen zu aktueller Kriminalliteratur hören wollt. Seit einiger Zeit bin ich allerdings nur noch sporadisch in sozialen Netzwerken unterwegs, wenn überhaupt dann auf Mastodon oder Blue Sky. Aber eine Mailadresse findet ihr in den Shownotes oder in meinem Blog zeilenkino.de. Nächstes Mal geht's dann aber mit einer toten Autorin weiter. Bis dann.